Jesaja 28. So der letzte Abschnitt eigentlich in diesem ersten Abschnitt, in dem ersten großen Abschnitt von Jesaja. Diesen Abschnitt, wo es vor allem um Gericht geht. Und also Kapitel 28 bis Kapitel 35 sind so dieser Abschnitt. Da wird es vor allem gehen wieder um das Volk Juda, um das südliche Königreich und Worte des Gerichts gegen sie. Und wir werden so die nächsten Kapitel, Kapitel 28 bis 33, ich nenne sie die Wehe-Kapitel, die fangen bis auf eines mit den Worten Wehe an. Und ist interessant, wie Gott das macht. Er spricht zuerst, nämlich am Beginn von Kapitel 28, nicht zum Südreich Juda, sondern zum Nordreich Israel. Und deckt ihre Sünden auf, legt da den Finger drauf, spricht sein Gericht gegen sie. Und manchmal ist es so, dass man die Sünden im Leben von dem anderen besser sehen als im eigenen. Und ich glaube, das ist, was Gott hier macht mit seinem Volk. Er zeigt ihnen zuerst mal, hey, schaut mal hier auf Israel. Und wenn die sagen, oh ja, boah, wie furchtbar, dann dreht er sich um und sagt, genau. Und genauso sieht es bei euch aus. Und ihr müsst auch Buße tun und ihr müsst auch umkehren. Kapitel 28, Vers 1. Wehe der stolzen Krone der betrunkenen Ephraims und der welkenden Blume seiner herrlichen Pracht auf dem Haupt des fetten Tales der vom Wein bezwungenen. Spricht hier an, wie gefallen das Nordreich ist. Ephraim ist natürlich das Nordreich, der größte Stamm des Nordreiches, das bald zerstört werden will. Wir sind jetzt wahrscheinlich schon in der Zeit unter dem König Hiskia. Und wir sehen ein Riesenproblem, was sie hatten, oder eine ihrer Sünden waren Trunkenheit. Sie waren stolz, die stolze Krone der Betrunkenen, der vom Wein Bezwungenen. Und das gilt für Wein, das gilt für alle anderen Drogen, sage ich mal, ob die erlaubt sind oder nicht erlaubt sind. Alles, was unsere Sinne benebelt, was uns bezwingt. Gott hat uns durch den Paulus gesagt, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Nur von einem, von Jesus. Er soll der Einzige sein, der mein Leben beherrscht. Nicht essen, nicht trinken, nicht irgendwelche Genussmittel, keine Drogen, keine anderen Menschen, keine Beziehungen, kein Reichtum, kein Materialismus, nichts anderes. Alles ist mir erlaubt. Wir haben eine unglaubliche Freiheit in Christus, vor Gott, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Und wenn es hier um Wein und Trunkenheit geht, wir sehen, dass Gott es nicht absolut verboten hat. Wir wissen, Jesus hat in Kana das Wasser in Wein verwandelt. Jesus hat Wein gemacht. Wir wissen, Jesus hat auch Wein getrunken. Aber er wusste, wann es genug ist. Wann dieser Punkt ist, und ich denke, jeder von uns weiß das. Ich weiß ein Glas und nicht mehr, sonst spüre ich es im Kopf. Jeder weiß, wie viel er genießen kann, ohne dass es ihm in dieser Art und Weise beeinflusst. Sein Denken, die Klarheit, auch moralische Entscheidungen zu treffen. Und das ist das biblische Prinzip. Alles ist uns erlaubt, wir haben Riesenfreiheit, aber wir wollen uns von nichts beherrschen lassen. Also wenn wir an diesen Punkt kommen, wo wir merken, ah, ich brauche das Zeug oder die Erfahrung oder den Kick oder was immer es ist, ich brauche das jetzt, dann bin ich unter dem Einfluss, dann bin ich bezwungen, wie er hier sagt, davon. wenn ich merke, okay, ich tue was heimlich, das ist dann auch immer ein gutes Zeichen, ne, dass wir auf einem schlechten Weg sind, wenn wir merken, oh, wir müssen uns verstecken, dann sind wir sicher in der Sünde drin schon. Und wenn wir merken, dass es unsere Sinne trübt, wenn wir merken, dass wir unter der Gewalt sind oder unter dem Einfluss. Und gerade wenn wir an Drogen denken, an Alkohol denken, es hat einen gewaltigen Einfluss. Es trübt die Urteilsfähigkeit, die Fähigkeit, gute, heile Entscheidungen zu treffen. Und wahrscheinlich war das auch mit ein Problem, was der Prophet auch immer wieder angekreidet hat, ist, Leute, bei euch herrscht Ungerechtigkeit, die Richter, die richten ungerecht, die sind bestechlich, die sprechen den Schuldigen frei und den Unschuldigen schuldig. Und wahrscheinlich spielt das mit zusammen, dass die Leute gesoffen haben und dann konnten die gar nicht mehr klar denken und gar nicht mehr klar handeln. Und das war ein Problem. Ist auch natürlich heutzutage ein Problem. In Deutschland gibt es 3 Millionen Alkoholiker. 4 Millionen Menschen, die gefährdet sind, alkoholgefährdet sind, und 3 Millionen Menschen, die abhängig sind. Und ich glaube, 1,5 Millionen Menschen, die von Medikamenten abhängig sind. Also es geht natürlich nur um Alkohol. Es ist halt die, sag mal, zugänglichste Droge, abgesehen von Zigaretten vielleicht in unserem Land. Aber auch 1,5 Millionen Medikamentenabhängige. Und da redet man doch gar nicht von den anderen Dingen, den harten Drogen, was so geraucht und gespritzt wird. Aber stell dir das mal vor, 3-4 Millionen, das sind nur die direkt Betroffenen. Rechnet da die Familienangehörigen und die Freunde, Bekannten, die auch mit beeinflusst sind, Arbeitgeber, das verursacht Millionen Schaden für unsere Volkswirtschaft jedes Jahr. Und das macht kaputt. Und wenn wir uns die Kriminalstatistiken ansehen, sehen wir auch das, auch Unfallstatistiken, dass sehr oft Alkohol im Spiel ist oder irgendwer andere Droge. Menschen tun schlechte Dinge, wenn sie unter dem Einfluss von solchen Genussmitteln, sage ich mal, sind. Eigentlich sind es Drogen, wenn sie unter dem Einfluss sind. Die meisten Verbrechen werden begangen unter Drogeneinfluss. Häufigsten schweren Unfälle passieren unter Alkoholeinfluss. Und es ist auch geistlich ein Problem. Wir kennen im Neuen Testament, gibt es mindestens 2 Stellen. Eine davon ist im 1. Korinther 6. Im Galaterbrief spricht der Paulus auch davon. Ich lese euch mal 1. Korinther 6, Vers 9 vor. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Dann hat er so eine ganze Liste. Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, also die außerhalb der Ehe Sex praktizieren, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, Materialisten, ist auch sehr aktuell, noch Trunkenbolde, da haben wir jetzt die Säufer, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und er sagt, das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Ihr seid wunderbar, ihr seid neu gemacht. Jesus macht alles neu. Aber wir sehen, wie geistlich gefährlich es auch ist. Denn letztendlich ist Abhängigkeit von irgendwas anderem als Gott, ist Götzendienst. Dann steht die Droge oder das iPad, nichts gegen dich, Dirk, aber weil es gerade am Tisch liegt. Oder das Haus, oder die Freundin, oder der Ruhm, was immer es ist, dann steht das im Mittelpunkt des Lebens und nicht mehr Gott. Und das ist Götzendienst. Und Gott hat uns gesagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Deswegen heißt auch im Epheser 5, Vers 18, berauscht euch nicht mit Wein, und wir könnten alle anderen Dinge mitdenken, die uns auch berauschen und überwältigen können. Berauscht euch nicht im Wein, worin Ausschweifung ist. Also es geht über das gute, gesunde, heile Maß hinaus. sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Werdet voll Geist. Ich finde das interessant, so als Kontrast zu Trunkenheit in dem Fall. Werdet voll Geist. Ich meine, warum trinken Leute? Kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Manche trinken sich Mut an. Aber der Heilige Geist kann das viel besser. Ihr werdet Kraft empfangen, meine Zeugen zu sein, wenn der Geist auf euch gekommen ist. Du brauchst keinen Alkohol, um mutig zu sein oder stark zu sein. Du brauchst den Heiligen Geist. Andere trinken, um Stressbewältigung runterzukommen, irgendwie sich wegzuschalten. Jesus sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und lernt von mir. Und ich werde euch Frieden geben, echten Frieden geben. Oder könnt an Philipperbrief 4 denken. Sorgt euch nicht, sondern bringt in allen Gebete mit Danksagung vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Manche Leute trinken, um zu vergessen. Funktioniert natürlich nicht. Ne? Irgendwann wacht man mit dem Kater wieder auf. Aber Jesus sagt, wir können zu ihm kommen. Und er kann uns wirklich heilen, die Wurzel heilen. Eigentlich ist es ja davonlaufen, wenn wir uns wegknallen mit irgendwas. Wir können mit unseren Problemen echt zu Jesus kommen. Und hat mir im 1. Johannesbrief, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, uns zu vergeben von jeder Ungerechtigkeit. Und er sagt, siehe, ich mache alles neu. Und ich mag das hier in dieser Stelle im Korintherbrief, all diese Dinge seid ihr gewesen, aber ihr seid abgewaschen und ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden, gerecht gemacht vor Gott durch Jesus. Also ich glaube, Gott sagt uns, all diese Dinge, die uns Drogen oder Materialismus oder diese Ablenkung, all diese anderen Dinge versprechen, all diese Dinge kann der Heilige Geist viel besser erfüllen. Manche Leute trinken oder knallen sich voll, knallen sich weg mit irgendwas, weil sie sich einsam fühlen. Ja, die Droge ist kein guter Partner. Jesus ist der beste Partner in unserem Leben. Und so, ich glaube, Gottes Wort wird uns sagen, statt dem, lasst es, was schlechter ist, was geringer ist und füllt euch mit Gott, füllt euer Leben mit seiner Gegenwart, mit seinem Wort, mit seinem Geist, öffnet euch ihm und er kann euch viel, viel besser füllen als all diese Dinge. Im Lukas 21, Vers 34 sagt Jesus, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag, also seine Wiederkunft, plötzlich über euch hereinbricht. Jesus sagt, diese Dinge, die beschweren unser Herz, die machen unser Herz nicht leichter, sondern die sind noch eine zusätzliche Last, die wir drauf laden. Und in Sprüchen 4, Vers 23 sagt uns der Herr, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Also wir müssen unser Herz bewahren, wir müssen weise sein im Umgang mit diesen Dingen. Wir müssen auch sehen, dass sie gefährlich sind, potenziell zumindest. Und weil jeder muss wissen, wo seine Schwächen sind, auch in seinem Leben. Ich persönlich hatte nie Probleme mit Alkohol oder Rauchen oder sowas, aber dafür in anderen Bereichen. Wir können da oder da fallen. Ich denke, jeder von uns ist potenziell zu jeder Sünde fähig. Keiner ist besser als der andere. Aber wir müssen weise sein und wir müssen wachsam sein und müssen unser Herz behüten. Und das Schöne ist, Gott ist stärker als all diese Dinge. Er kann uns wahrhaft frei machen. Und wen der Sohn befreit, der ist wahrhaftig frei. Siehe einen starken und Mächtigen hat der Herr. Der Herr ist stärker. Was immer dich bindet, was immer dich süchtig macht in deinem Leben, Gott sagt dir, ich bin stärker. Öffne dein Herz für den Heiligen Geist, öffne dein Herz für mich. Ich bin gekommen, um dich zu befreien. Sieh, einen Starken und Mächtigen hat der Herr. Wie ein Hagelwetter, wie ein verheerender Sturmwind, wie ein Unwetter gewaltiger, überflutender Wasser reißt er zu Boden mit Macht. Mit Füßen wird zertreten die stolze Krone der betrunkenen Ephraims und der welkenden Blume seiner herrlichen Pracht auf dem Haupt des fetten Tales ergeht es wie dessen Frühfeige vor der Obsternte. Kaum ist sie in der Hand dessen, der sie erblickt, da verschlingt er sie. Also wir haben hier in orientalischer Bildsprache Bilder über das Gericht, das Gott bringen wird, wenn es hier über Unwetter und Wasser und Sturmwind und Feigen, die verschlungen werden, spricht, dann spricht es über Gottes Gericht, über Ephraim, über das Nordreich. Vers 5, an jenem Tag wird der Herr der Herrscharen für den Überrest seines Volkes zur herrlichen Krone und zum prächtigen Kranz und zum Geist des Rechts, dem der zu Gericht sitzt, und zur Heldenkraft dessen, die den Kampf zurückdrängen ins Tor. Hier wieder den Blick voraus. Der Herr wird die herrliche Krone sein. Seht, das sind nicht die Menschen. Er sagt, weh, ihr Stolzen. Prächtige, die stolze Krone der betrunkenen Ephraims. Die waren stolz, die haben gedacht, hey, wir sind die Könige, wir haben es drauf. Gott sagt, nee. Der Stolze wird erniedrigt werden. Das ist ein Thema, was wir immer wieder sehen hier. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Und so, nee, ihr seid's nicht, aber eines Tages der Herr wird die herrliche Krone sein und ein prächtiger Kranz, ein Siegeskranz. Er ist der Sieger, er ist der wahre König. Und er spricht hier wieder von einem Überrest seines Volkes. Und ihnen wird er Kraft sein. Ich mag das, Heldenkraft wird uns Gott sein. Jeder von uns kann ein Held sein, in der Kraft des Heiligen Geistes. Vers 7, und auch diese wanken von Wein und taumeln vom Rauschtrank. Und ich glaube, er spricht jetzt zu Juda, Priester und Prophet, wanken vom Rauschtrank. Na, die Priester und die Propheten haben sich vor allem dem Südreich zugewandt, weil da der Tempel war. Deswegen glaube ich, spricht er jetzt hier Juda an. Sind verwirrt vom Wein, taumeln vom Rauschtrank. Also hier sehen wir auch wieder diesen Einfluss, Verwirrung, Taumeln, es mangelt an Stabilität, es mangelt an Geradlinigkeit, an Ausrichtung, an Konsequenz. Hier selbst die Priester und die Propheten. Sie wanken beim Weissagen, torkeln beim Rechtsprechen. Ja, das ist schlecht. Wenn der Prophet prophezeien soll und alles, was er sagen kann, ist Alkohol. So nach dem Motto, sagen Sie mal ein Wort ohne K, Alkohol. Also der soll Weissagen für den Herrn und er lallt und die Richter, die sollen Recht sprechen, was Recht und was Unrecht ist und die sind total verwirrt und torkeln herum. Also kein schönes Bild, was wir hier haben. Und es wird noch krasser hier, seht mal Vers 8. Denn alle Tische sind voll Unflat und Erbrochenen, dass kein Platz mehr da ist. Also alles ist voll gekotzt, richtig. Sowas müsste man mal im Fernsehen zeigen, als Werbefilm. Nicht immer diese herrlichen Werbung für die harten Getränke von den Models, die am Strand Party machen und eine gute Zeit haben. Das wäre doch mal ein Werbefilm. Ein Tisch voll Unflat und Erbrochenen. Boah. Das ist die Realität. Wen will er Erkenntnis lehren und wem die Botschaft verständlich machen? Ich glaube, dass da jetzt hier diese betrunkenen Propheten, über die er Gericht spricht, dass diese Leute über Jesaja sprechen. Wen will er Erkenntnis lehren und wem die Botschaft verständlich machen? Kindern, die von der Milch entwöhnt, die von den Brüsten abgesetzt sind. Also denkt der Jesaja, dass wir Babys sind, dass wir irgendwo seine Unterweisung brauchen? Wir sind doch die Priester, wir sind doch die Propheten. Ja, Jesaja, der redet so einfach. Gottes Wort, der Herr. Ach, wir sind da weiter, wir brauchen das nicht. Das ist Baby gebabbelt. Denn er sagt, Zavla Zav, Zavla Zav, Kavla Kav, Kavla Kav. Man weiß nicht ganz genau, was es bedeutet, aber was sie wahrscheinlich meinen, es geht wahrscheinlich gar nicht so um die Bedeutung, sondern wir würden heute sagen, der redet bla 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 bla.
Ich weiß nicht, was er redet.
Hier ein wenig, da ein wenig. Und dann die Antwort Gottes durch den Propheten, ja, durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache wird er zu diesem Volk reden. Er, der zu ihnen sprach, dies ist die Ruhe, schafft Ruhe dem Erschöpften, und das ist die Erquickung. Aber sie wollten nicht hören. Seht ihr, bei Gott ist Ruhe für den Erschöpften, bei ihm ist Erquickung im Kapitel 30, glaube ich, wird da auch was Ähnliches sein. Sagen hier in Vers 15, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet, in Stillsein und Vertrauen ist eure Stärke. Das wird er zu den Leuten sagen, die haben sich an Ägypten gewandt um Hilfe, und das wird er Kapitel 30, 31 sagen, da werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr dazukommen. Aber sagt nicht in euren tollen Plänen und hektischen Versuchen, die Dinge selber zu regeln, aus eigener Kraft, nee, sondern im Vertrauen auf den Herrn, im Ruhm auf ihn, da liegt die Kraft. Und er sagt hier, da ist Erfrischung, da ist Ruhe für den Erschöpften, da ist die Erquickung. Aber sie wollten nicht hören. Das war es eigentlich, Gottes Wort hier. Einfach Gottes Wort. Wort für Wort, Vers für Vers, ganz einfach, da ist Erfrischung. Hier ein wenig, da ein wenig. Und das Wort des Herrn wird für sie sein. Zavla Zav, Zavla Zav, Kavla Kav, Kavla Kav. Hier ein wenig, da ein wenig, damit sie hingehen und rückwärts stürzen und zerschmettert werden, sich verstricken lassen und gefangen werden. Spricht hier von den Assyrern und den Babyloniern, die kommen werden. Völker mit fremder Sprache, was für die Israeliten, für die Judäer einfach nur bla 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 sein wird. Also der Prophet sagt, okay, ihr sagt mir, das was du hier von Gott sagst, das ist bla bla bla, das ist Baby bla bla bla. Okay, ich will euch bla 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 geben, als Zeichen des Gerichts. Paulus zitiert diesen Vers im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, wo er über die Zungenrede oder das Reden in Sprachen spricht. Und er sagt in Vers 22, Sprachen sind zu einem Zeichen nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Also dieses fremde Sprachen, die man nicht versteht, er bezieht sich auf diese Stelle, waren ein Zeichen für die ungläubigen Juden in dem Fall. Gott hat ihnen ihre Feinde über sie gebracht, deren Sprache sie nicht verstanden haben. Sprich zu diesen Betrunkenen, vielleicht passt das auch, ne? Dieses Laien, der Betrunkenen und Gottes Gerichtswort hier. Ich finde es interessant in der Apostelgeschichte 2, als der Heilige Geist über die Gläubigen gekommen ist, man versammelt von allen Nationen in Jerusalem zum Passafest und sie haben begonnen, die Großtaten Gottes in fremden Sprachen zu verkündigen. Wir können nur spekulieren, was die Großtaten Gottes waren. Ich persönlich vermute wahrscheinlich Jesu Werk am Kreuz für uns und seine Auferstehung. Dafür haben sie Gott gepriesen, das haben sie verkündigt, haben sie gefeiert. Aber die Juden in Jerusalem, die Leiter, die haben gesagt, ja, was ist mit denen los? Sind die betrunken? Die haben es nicht kapiert. Zeichen des Gerichts, auch für sie. Diese Sprachen, die sie nicht verstehen. Also Paulus nimmt diesen Vers und wendet es auch an und sagt, die Sprachen reden in Sprachen ist für die Ungläubigen. Deswegen in der Gemeinde, wenn wir zusammenkommen, wollen wir nicht alle in Sprachen reden, die niemand versteht, sondern wollen prophetisch reden. Prophetische Rede, die verstanden wird und die überführt und ermutigt und ermahnt und Gottes Wort aussprechen. Es gibt natürlich eine Ausnahme, Paulus sagt, wenn ein Ausleger da ist, der Zungenrede auslegen kann, dann kann der dieses Gebet oder diesen Lobpreis von demjenigen, der in Zungen spricht, übersetzen und dann wird auch die Gemeinde wieder erbaut. Aber nur einer nach dem anderen, nicht alle zusammen und einer nach dem anderen und dann sollen die anderen prüfen. Aber gerade im 1. Korinther 14 geht es eigentlich darum, dass das prophetische Reden, das Aussprechen von Gottes Wort in den Kontext rein, Anwendung von Gottes Wort, dass das wichtiger ist und erbaulicher ist als das Sprachengebet. Vers 14. Habt ihr noch irgendeine Frage oder was, was ihr sagen wollt dazu? Okay. Also ihr könnt gerne euch beteiligen, gell, wenn ihr noch was seht, was ich nicht sehe oder wenn euch was am Herzen liegt oder euch anspricht. Vers 14, glaube ich, sind wir stehen geblieben. Darum hört das Wort des Herrn, ihr Männer der Prahlerei, Beherrscher dieses Volkes, das in Jerusalem ist. Diese stolzen Leiter, steht hier Beherrscher. Jesus sagt, das ist, wie es bei den Heiden ist. Reich Gottes soll es umgekehrt sein. Dass die Leiter vor allem Diener sind und nicht Beherrscher sind. Nicht auf dem Machttrip irgendwie, aber scheinbar geht das zusammen. Hier Stolz, Machttrip, Trunkenheit. Und seht, wie stolz sie sind. Denn ihr sagt, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und mit dem Scheol, mit dem Totenreich, einen Vertrag gemacht. Also wir haben es uns gerichtet, wenn die einherflutende Geißel hindurchfährt, also diese Geißel von Gottes Gericht, spricht hier über die Armeen der Assyrer und der Babylonier. Wenn die einherflutende Geißel hindurchfährt, wird sie uns nicht erreichen, denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Trug uns geborgen. Sie haben einen Bund mit dem Tod geschlossen. Ich denke, entweder könnte es bedeuten, dass sie sich damit abgefunden haben und gesagt haben, oh, ist keine große Sache. Wir haben uns versöhnt mit dem Tod sozusagen, wir feiern hier bis zum Ende, lasst uns essen, lasst uns trinken und alles egal, diese Haltung. Oder es könnte sein, dass sie damit meinen, und das sehen wir in den nächsten Kapiteln, wir haben uns an Ägypten gewandt, wir haben uns die Dinge gerichtet, wir werden nicht sterben, wir werden verschont bleiben. Aber Gott sagt, wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Trug uns geborgen. Das ist Lüge, das funktioniert nicht. Man gibt vielleicht mehrere Leute, die sagen, ungläubige Leute, die sagen, ja, ich habe mich abgefunden mit dem Tod, ich bin bereit, ich habe Frieden. Aber ohne Jesus hast du keinen Frieden mit Gott. Und das ist Lüge und das ist Trug, wenn du dann aufwachst in der Ewigkeit. Und natürlich können wir vor Gottes Gericht nicht davonlaufen. Oder es gibt niemanden, der stärker ist als Gott. Wenn Gott die Babylonier bringt oder die Assyrer, um zu richten, dann können die Ägypter die nicht aufhalten, wenn es von Gott ausgeht, weil Gott ist stärker. Also das funktioniert auch nicht. Wir können auch nicht vor Gott davonlaufen oder irgendwie aufhalten, was er tun will. Gott ist stärker. Das ist beruhigend, wenn wir mit ihm sind. Und das ist eigentlich immer der Schlüssel. Wenn wir mit Gott sind, dann ist er mit uns und dann ist alles gut. Wenn wir gegen Gott sind, dann haben wir ein Problem. Aber Gott ist stärker. Und das ist eine alte Regel schon in der Schule. Sei ein Freund von dem Stärkeren. Dann bist du sicher. Such dir deine Freunde gut aus, auf welchen Seite du sein willst. Dann im Vers 16 an. Schöner Vers, darum so spricht der Herr, Herr. Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Und ich werde das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zur Waage. Also die Richtschnur war, wenn die gemauert haben sozusagen und ihre Ziegel. Macht man heute noch so, wenn ich draußen auf der Straße die Bauarbeiter pflastern sehe, dann spannen sie auch eine Schnur, um die geradeaus zu richten. Ich werde das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zur Waage, also wieder Recht und Gerechtigkeit. Hagel wird die Zuflucht der Lüge hinwegfegen und die Wasser werden das Versteck wegschwemmen. Also die Lüge wird nicht Bestand haben, ist Selbstbetrug und wir können uns vor Gott nicht verstecken. Und euer Bund mit dem Tod wird aufgehoben werden und euer Vertrag mit dem Sheol wird nicht bestehen bleiben. Das ist alles nur Einbildung, Leute, das ist Quatsch, was ihr da macht. Ihr denkt, dass ihr irgendwie gegen Gott Bünde schließen könnt oder irgendwie versucht, so politisch gegen Gott zu intrigieren, gegen das, was er tun will. Das Einzige, was hilft, ist umkehren zu Gott und Buße zu tun. Das wäre der einzige Weg gewesen, wie sie das Gericht aufhalten können. Und das gilt auch für uns heute noch. Euer Vertrag mit dem Sheol wird nicht bestehen bleiben. Wenn die einherflutende Geißel hindurchfährt, dann werdet ihr von ihr zertreten werden. So oft sie hindurchfährt, wird sie euch erfassen, denn morgen für morgen wird sie hindurchfahren bei Tag und bei Nacht. Dann wird es lauter Schrecken sein, die Botschaft verständlich zu machen. Und dann hat er hier so ein interessantes Bild, denn das Bett ist zu kurz, um sich auszustrecken und die Decke zu schmal, um sich einzuhüllen. Unsere Jungs spielen das gerne, verstecken gerade. Und die verstecken sich gerne in unser Bett. Das spielen wir öfter, dass sie dann zu mir ins Bett kommen und wir nehmen die Decke, die Bettdecke über unseren Kopf und dann sind wir in der Höhle und Mama, komm, such uns. Und aber dasselbe Problem hier, sie verstecken sich unter der Decke, aber jeder sieht, wo sie sind. Die Decke ist zu kurz, das ist das Bild hier. Die denken, sie können sich's richten, sie können sich vor Gott verstecken. Und er sagt, das Bett ist zu kurz, um sich auszustrecken und die Decke zu schmal, um sich einzuhüllen. Das klappt nicht. Und auch das ist ein interessantes Bild, ein Bett, das zu kurz ist. Habt ihr schon mal geschlafen auf einem Bett oder auf einer Couch, die zu kurz war?
Muss man sich einkrümeln.
Die Größeren von uns, ich bin eher so ein Kleiner, aber das ist Elend, oder? In einem Bett schlafen, wo man sich nicht ausstrecken kann. Und das ist auch so ein Bild, wie der Prophet Jeremia sagt, ihr habt euch Zisternen ausgehauen, die das Wasser nicht halten. Leute, ihr habt euch Betten gebaut, die nicht groß genug sind. Ihr denkt, da werdet ihr Ruhe finden, das wird mir Frieden geben, das wird bringen. Fast ohne Boden. Und dann wollt ihr euch da reinlegen und es passt nicht. Ja. Ihr eckt an, es befriedigt nicht, es bringt nicht das Erhoffte.
Es gibt ja den Spruch, wie man sich bettet, so liegt man.
Genau.
Oder wer nicht hören will, muss fühlen, ist vielleicht auch so ein Thema.
Ja, das ist gut, wie man sich bettet, so liegt man. Ne? Wie wir es vorher hatten, wer sich auf Drogen bettet, der liegt so da. Ne? Wer sich auf Materialismus bettet, der liegt ja auch in diesem zu engen Bett. Nur wer sich in Jesus bettet, der wird wirklich Frieden finden. Es wird es wirklich bringen. Und das sehen wir in diesem schönen Bild hier im Vers 16, dass Gott einen Grundstein in Zion legt. Also ein Grundstein war der Stein, an den alle anderen Steine des Fundaments, des Gebäudes ausgerichtet waren. Einen bewährten Stein, also einen beständigen Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Wer Gott vertraut, muss sich vor nichts mehr fürchten. Wir müssen nicht herumreden oder herumraten, wer dieser Fels ist. Weil wir sehen im Neuen Testament, dass es von Jesus spricht. Er ist der Fels. Gott hat ein Fundament gelegt. Seht ihr, dass es von Gott ausgeht? Nur er kann das. Lies euch mal ein paar Verse vor, wo dieser Vers zitiert wird. Römer 9, Vers 30 zum Beispiel. Da steht, was sollen wir nun sagen? Dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Israel aber, das ein Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz gelangt. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern aus Werken geschah. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Wollten nicht durch Glauben gerettet werden, sondern durch eigenes Tun. Durch Selbstvertrauen statt Gottvertrauen. Und das geht nicht. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, an Jesus. Wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Apostelgeschichte, jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, der wird errettet werden. Das ist die Garantie, die Gott uns gibt. Absolutes Versprechen. Römer 10, Vers 11, denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Er hat genug, alle zu retten. Er ist reich für alle. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Und dann spricht Petrus, der Apostel Petrus, im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Abvers 4, auch über diesen Stein, diesen Eckstein. 1. Petrus 2, Abvers 4, ich lese die Verse 4 bis 10, wer mitlesen will. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt kostbar. Und dann sagt er, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Zitat, hier die zweite Hälfte aus Psalm 100, 18. Also Jesus ist entweder der Fels, auf dem dein Leben fest gegründet ist und steht und wo deine Errettung fest gegründet ist und wo du Frieden hast und Bestand hast, oder er wird ein Stolperstein, der dich zu Fall bringt. Ein Fels des Ärgernisses oder Anstoßes. Aber ihr seid gekommen zu diesem lebendigen Stein, zu Jesus. Wir sehen hier, dass er diesen Stein, von dem Jesaja hier spricht, dass er den personifiziert und dass er sagt, es ist Jesus Christus, eine Person, der Messias. Die Bauleute haben den Stein verworfen, die Leiter Israels, Jesus wird ihnen das auch sagen. Aber er sagt diesen Heidenchristen, an die der Petrus schreibt, aber ihr seid jetzt ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Also ihr, die ihr glaubt, ihr seid Israel. Das sind Worte, sind alles Beschreibungen von Israel im Alten Testament. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Also Jesus, der Retter, hier in Jesaja, inmitten von dem Gerichtswort, wieder der Blick voraus auf Gottes Heilswerken durch den Messias. Ich glaube, im Vers 21 sind wir stehen geblieben. Ja. Also das Bett ist zu kurz, Vers 20 nochmal, um sich auszustrecken, und die Decke zu schmal, um sich einzuhüllen. Denn der Herr wird sich aufmachen wie am Berg Parizim, wie im Tal bei Gibeon wird er toben, um sein Werk zu tun. Befremdend ist sein Werk. Und um seine Arbeit zu verrichten, seltsam ist seine Arbeit. Wovon spricht er hier? Von dem Gericht. Das ist seltsam, befremdend, dass Gott sein eigenes Volk richtet. Na, damals in ihrem Denken hatte jede Nation ihren eigenen Gott, und der war für sie und der hat gegen die anderen Götter von den anderen Völkern gekämpft. Aber hier seltsam, befremdend, dass Gott gegen sein eigenes Volk kämpft. Und wir wissen natürlich, Gott ist nicht nur der Gott Israels, sondern Gott ist der Herr der ganzen Welt, des ganzen Universums. Er ist der einzige wahre Gott, der Gott von allem, und er ist auch unparteiisch. Und so, wenn sein Volk sich von ihm abwendet, dann wird er genauso richten wie die Nationen um sie herum, die ihn abgelehnt haben. Und nun treibt nicht Spott, damit eure Fesseln nicht fester gemacht werden. Denn ich habe von fest beschlossener Vernichtung gehört durch den Herr der Herrscharen, über die ganze Erde oder über das ganze Land. Vers 23, da haben wir jetzt verschiedene Bilder aus der Landwirtschaft. Im Prinzip geht es schlicht und einfach darum zu sagen, Gott weiß, was er tut. Gottes Zeitpunkt und Gottes Wirken, das macht Sinn, das ist richtig. Horcht auf, hört auf meine Stimme, gebt Acht und hört meine Rede. Pflügt denn der Pflüger den ganzen Tag, um zu sehen? Bricht er nur um und eckt den ganzen Tag sein Ackerland? Es ist nicht so. Wenn er dessen Fläche geebnet hat, streut er Dill und sät Kümmel, er wirft Weizen, Hirse und Gerste auf das abgesteckte Stück und das Korn an seinen Rand. So unterwies ihn sein Gott zum richtigen Verfahren, er belehrte ihn. Also der Bauer hat Weisheit von Gott, alle Weisheit kommt von Gott. Und pflügt er den ganzen Tag? Tut ein Bauer nur pflügen? Nee, er sät auch aus. Es gibt eine Zeit zu pflügen, es gibt eine Zeit zu säen, eine Zeit zu ernten, eine Zeit zu dreschen. Darum geht es hier. Und die Weisheit kommt von Gott. Er ist der wunderbare Ratgeber. Wenn wir auf ihn hören, dann geht es uns gut. Dann ist es richtig, dann ist es heil. Gott weiß, was er sagt, und er weiß, was er tut, und er weiß, was dran ist und wann was dran ist. Gott macht es richtig. Vers 27 haben wir dieses Bild von dem Dreschen. 4 verschiedene Arten von Samen oder Getreide, das da ausgedroschen wird auf unterschiedliche Arten, also wieder Weisheit, wann was dran ist. Denn Dill wird nicht mit dem Dreschlitten ausgedroschen und das Wagenrad nicht über Kümmel gerollt, sondern Dill wird mit dem Stab ausgeschlagen, händisch, das war scheinbar ein bisschen sensible Frucht, und Kümmel mit dem Stock. Wird Brotkorn zermalmt? Nein, nicht unaufhörlich trischt es der Drescher. Und wenn er das Rad seines Wagens und seiner Pferde darüber treibt, zermalmt er es doch nicht. Auch dies geht aus vom Herrn der Herrscharen. Er führt seinen Plan wunderbar aus. Seine Weisheit lässt er groß sein. Gott ist weise, Gott weiß, was er tut, auch in seinem Gerichtshandeln. Machen wir noch Kapitel 29, das ist nicht allzu lang, als wir hier durchkommen. Jetzt spricht er gegen Jerusalem. Wehe Ariel. Ariel bedeutet so viel wie Löwe Gottes. Oder es spricht von einem Altar. Ist nicht ganz klar. Hier in meiner Anmerkung steht, es bedeutet wahrscheinlich Gottes Herd, also so ein Opferaltar, wo Brandopfer dargebracht wurden für den Herrn. Aber es kann auch Löwe Gottes bedeuten, das ist nicht ganz sicher. Wenn es Löwe Gottes bedeutet, dann ist hier in dem Kontext vom Stolz, wo sie denken, hey, wir sind Gottes Löwe, wir sind stark. Und Brandopferaltar spricht von Gericht. Aber lass uns einfach mal lesen. Wehe Ariel, Ariel, du Stadt, wo David lagerte, also offensichtlich, es geht um Jerusalem. Fügt Jahr zu Jahr, lass die Feste kreisen. Also die haben gefeiert und gefeiert. Aber ich werde Ariel bedrängen, dass es Weh und Wehgeschrei geben wird. Dann wird sie mir wie ein Ariel sein. Also entweder ist das jetzt ironisch gemeint oder wörtlich gemeint, wenn es um den Altar geht. Also stellt euch vor, ein Altar, wo das Blut runterrinnt von den Opfertieren, wo geschlachtet wurde. Das ist dieses Bild. Und ich werde mein Lager ringsum gegen dich aufschlagen und dich mit einem Wall einschließen und Belagerungswerke gegen dich errichten. Dann bist du erniedrigt und wirst aus der Erde reden, und aus dem Staub wird deine Rede dumpf ertönen. Und deine Stimme wird sein wie die eines toten Geistes aus der Erde, und aus dem Staub wird deine Rede flüstern. Also dann wirst du demütig sein und gedemütigt sein, wenn ich Gericht bringe. Aber wie feiner Staub wird die Menge deiner Feinde sein und wie dahinfahrende Spreu die Menge der Gewalttätigen. Und plötzlich in einem Augenblick wird es geschehen. Also Gott wird die Feinde gegen sie bringen, vielleicht so zahlreich wie der Staub der Erde, aber dann wird er auch wie feinen Staub die Feinde wieder wegblasen, wie die dahinfahrende Spreu. Also Bild vom Werfeln, wo sie das Getreide in die Höhe geschmissen haben mit dem ganzen Spreuzeug eben, und der Wind hat die leichte Spreu weggeblasen und nur das schwere Getreide ist liegen geblieben. Also Gott wird auch die Feinde, die er gegen Israel bringt, auch wieder richten, weil auch sie nicht das rechte Herz haben. Und plötzlich in einem Augenblick wird es geschehen. Vom Herrn der Herrscharen wird sie heimgesucht werden, mit Donner und Erdbeben und großem Getöse, mit Wind und Sturm und mit Flamme eines verzehrenden Feuers. Alles wieder Bilder für dieses Gericht Gottes. Und wie ein Traum, wie ein Nachtgesicht wird die Menge all der Nationen sein, die Krieg führen gegen Ariel, und alle, die gegen sie und ihre Befestigung zu Felde ziehen und sie bedrängen. Und es wird sein, wie wenn der Hungrige träumt. Siehe, er isst, dann wacht er auf und seine Seele ist leer. Also er träumt vom Essen, wacht auf und oh, ich bin hungrig. War nur ein Traum. Ein Durstiger, der träumt, siehe, er trinkt, dann wacht er auf und siehe, er ist erschöpft und seine Seele ist ausgelöscht. So wird die Menge all der Nationen sein, die Krieg führen gegen den Berg Zion. Also die haben nur davon geträumt, aber sie werden es nicht bekommen, zumindest nicht dauerhaft besitzen. Ich meine, zumindest teilweise ist es erfüllt in den nächsten Kapiteln, dann um ab Kapitel 36, wo die Assyrer gegen Jerusalem kommen und der Feldherr so großkotzig gegen sie redet. Und König Hiskia war ein guter König von Israel. Der hat auf Jesaja gehört, obwohl alle seine Ratgeber gesagt haben, wenn er auf Jesaja gehe, wende dich nach Ägypten, such um Hilfe. Jesaja hat gesagt, nee, vertrau auf den Herrn. Im Ruhen im Herrn, da ist deine Stärke. Und Hiskia hat es getan. Und Gott hat die Stadt bewahrt. Zumindest für eine Zeit lang. Bis dann die Babylonier kamen. Aber ein Engel des Herrn hat 185.000 Assyrer platt gemacht. Hier die ganze Armee. Gott ist stark. Gott ist stärker. Vers 9. Jetzt spricht er wieder über das Volk, über die Verblendung, über die Blindheit des Volkes. Stutzt und staunt, seid verblendet und erblindet. Sie sind betrunken, doch nicht vom Wein, sie taumeln, doch nicht vom Rauschtrank, denn der Herr hat einen Geist tiefen Schlafs über euch ausgegossen. Ja, verschlossen hat er eure Augen, die Propheten und eure Häupter, die Seher hat er verhüllt. Also die Seher waren sozusagen die Augen des Volkes, die von Gott gesehen haben. Und er spricht ja von geistiger Blindheit. Ihr seid nicht nur blind, weil ihr betrunken seid und benebelt seid von dem, sondern Gott sagt, ich will euch auch richten mit geistiger Blindheit und ich werde nicht mehr zu euch reden. Zwar auch eine ganze Zeit lang hat Gott nicht geredet. Nach dem Propheten Maleachi, nächste Prophet war erst Johannes der Täufer. Da liegt eine gute Zeitspanne dazwischen. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viel jetzt. 400 Jahre, stimmt das? Habe ich das richtig? Ja. Also ungefähr 400 Jahre war Gott stumm. Auch ein Zeichen des Gerichts. Und auch hier in dieser Gerichtssituation, er sagt, ich werde nicht mehr reden. Wenn ihr nicht auf mein Wort reagiert, warum soll Gott reden? Wenn wir nicht hören, das gilt auch für uns. Wenn wir von Gott geführt werden wollen und geleitet werden wollen, wenn wir seine Stimme hören wollen, dann ist die erste Voraussetzung, dass wir seinen Willen tun wollen. Das ist ganz wichtig, zu sagen, Herr, was immer du mir sagst, will ich tun. Wenn wir das nicht tun wollen, warum soll er zu uns reden? Er kennt unser Herz. Und jedes Gesicht ist für euch geworden wie die Worte einer versiegelten Buchrolle, die man einem gibt, der zu lesen versteht, indem man sagt, lies das doch, aber er sagt, ich kann nicht, denn es ist versiegelt. Also Blindheit, verstehen Gottes Wort nicht. In Amos 8 haben wir was Ähnliches, da sagt er, siehe Tage kommen, spricht der Herr, Herr, da sende ich Hunger ins Land, nicht einen Hunger nach Brot und nicht einen Durst nach Wasser, sondern danach die Worte des Herrn zu hören. Und sie werden wanken von Meer zu Meer und vom Norden bis zum Osten, sie werden umherschweifen, um das Wort des Herrn zu suchen und werden es nicht finden. Also Hunger nach Gottes Wort und wir wollen von Gott hören und es ist nichts da.
Da gibt es eine Parallele in Matthäus 13, das Kapitel, Matthäus 13, das Kapitel, Vers 11. Jesus antwortet und sprach, euch ist gegeben, dass ihr das Geheimnis des Himmelsreiches versteht, diesen aber ist nicht gegeben.
Genau, also diese auch immer Gericht, der nicht hören will, der wird irgendwann auch nicht hören. Deswegen ist es eine geistig gefährliche Sache, wenn wir Gottes Wort lesen und sagen, das will ich nicht hören. Ich meine, irgendwann kommt man an den Punkt, je mehr man sein Herz verstockt und verhärtet. Wir sehen das im Beispiel vom Pharao auch in der Bibel. Anfang hieß es, er verhärtete sein Herz, und dann am Ende heißt es, Gott hat sein Herz verhärtet. Irgendwann sagt Gott, okay, wenn das ist, was du wirklich willst, dann gebe ich dir, was du willst. Also sie hören Gottes Wort nicht, und dann verstehen sie Gottes Wort auch nicht mehr, dass sie lesen oder hören. Jedes Gesicht ist für euch geworden wie die Worte einer versiegelten Buchrolle, die man einem gibt, der zu lesen versteht. Also Gesicht ist natürlich eine Offenbarung. Indem man sagt, lies das doch. Er aber sagt, ich kann nicht, denn es ist versiegelt. Und man gibt die Buchrolle einem, der nicht lesen kann, indem man sagt, lies das doch. Er aber sagt, ich kann nicht lesen. 2. Korinther 3, Vers 14. Aber ihr Sinn ist verstockt worden. Geht hier wieder um Israel. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Vorlesung des Alten Testaments. Also die Decke, die der Mose sich übers Gesicht gelegt hat. Und er nimmt es als Bild und sagt, da ist eine Decke vor ihrem Gesicht. Bei der Vorlesung des Alten Testaments. Die lesen oder hören Gottes Wort, aber sie sehen es nicht. Im Konkreten nicht die Verheißung auf Jesus, den Messias. Sie verstehen das Wort Gottes nicht richtig. Christus ist die Erfüllung des Gesetzes. Er ist das Ja und das Amen zu allen Verheißungen Gottes. Deswegen müssen wir alles, was wir lesen in der Bibel, christologisch lesen oder deuten. Also mit Christus im Zentrum und von ihm her. Das ganze Wort Gottes spricht von ihm. Aber sie haben diese Decke auf ihrem Gesicht und es wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Wenn sie sich zu Jesus wenden im Glauben, dann wird die Decke weggenommen und plötzlich verstehen sie. Ja, Jesaja 53, der leidende Gottesknecht, ja natürlich Jesus am Kreuz, dann verstehen sie. Erinnert mich auch irgendwie an die Offenbarung, dieses Buch, das versiegelt ist. Und niemand kann es öffnen, außer Jesus. So öffnet Jesus auch das Verständnis von Gottes Wort im Alten Testament. Aber sie können nicht sehen, sie können nicht verstehen. Gericht von Gott. Und wirklich erst, wenn wir uns zu Jesus bekehren und der Heilige Geist in uns kommt, können wir anfangen, Gottes Wort zu verstehen. Ich habe früher versucht, die Bibel zu lesen, mal, das war wie das Telefonbuch zu lesen. Aber wenn der Geist Gottes in dir ist, fängst du an zu sehen. Zu verstehen und wirst genährt und auferbaut und zurechtgewiesen und ermutigt und ermahnt und all diese guten Dinge. Wir sehen Jesus in allem. Und der Herr hat gesprochen, weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Darum siehe, will ich weiterhin wunderbar mit diesem Volk handeln, wunderbar und wundersam. Und die Weisheit seiner Weisen wird verloren gehen und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen. Also Gericht war nur äußerliche Religiosität. Sie haben bla 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 geredet, ihre Rituale durchgemacht, äußerliche Religiosität, aber ihr Herz war nicht bei ihnen. Haben noch die richtigen Worte gesprochen. Ja, preis dem Herrn, Bruder. Halleluja. Hosianna, Maranatha. Aber ihr Herz war nicht bei Gott. Und Gott sieht das Herz. Wehe denen, die ihren Plan tief verbergen, vor dem Herrn und deren Werke im Finstern geschehen. Die sagen, wer sieht uns und wer erkennt uns? Sie haben sich gedacht, ah, Gott sieht nicht, was wir tun. Wir haben in Hesekiel so diese Beschreibung, wo die Leiter des Volkes in irgendeiner inneren Kammer des Tempels sind und da ihre Götzenzeichen an die Wand kritzeln und die Götzen anbeten, so im Geheimen, als würde Gott es nicht sehen. Nee, Gott hört, Gott sieht deine Gedanken, Gott sieht dein Herz. Gott weiß genau, was du denkst. Ja. Er weiß alles. O eure Verkehrtheit, soll denn der Töpfer dem Ton gleich geachtet werden und das Werk von seinem Meister sagen, er hat mich nicht gemacht und ein Gebilde von seinem Bildner sagen, er versteht nichts? Gott ist der Schöpfer. Er hat uns alle geschaffen. Er versteht uns völlig. Er weiß genau, was abgeht. Dauert es nicht nur eine ganz kurze Weile, dass sich der Libanon in einen Fruchtgarten verwandelt und der Karmel dem Wald gleich geachtet wird. Karmel bedeutet so viel wie Fruchtgarten, übersetzt.
Was heißt Karmel?
Fruchtgarten, übersetzt, wörtlich. Und Libanon, wofür war der Libanon bekannt? Genau, für die Zedern, für Wald. Also wovon er hier spricht, der Libanon, der Wald, wird sich in einen Fruchtgarten verwandeln und der Wald, der Fruchtgarten, dem Wald gleich geachtet werden. Also es wird völlig umgedreht werden, alles. Es wird alles völlig anders werden. An jenem Tag werden die Tauben die Worte des Buches hören und aus Dunkel und Finsternis hervor werden die Augen der Blinden sehen und die Demütigen werden mehr Freude im Herrn haben und die Armen unter den Menschen werden jubeln über den Heiligen Israel. Seht ihr wieder die Demütigen und die Armen, glückselig, glücklich in ihrer Seele, sind die Armen im Geist, in ihnen gehört das Himmelreich, die demütig sind, in Demut zu Gott kommen, zu Jesus. Denn der Gewalttätige ist nicht mehr da und der Spötter geht zugrunde, und ausgerottet werden alle, die auf Unheil bedacht sind, die den Menschen in einer Rechtssache schuldig sprechen und ihm Schlingen legen, der im Tor über Recht und Unrecht entscheidet und mit nichtigen Beweisgründen den Gerechten aus seinem Recht verdrängen. Also diese Ungerechtigkeit, die da basiert ist. Darum, so spricht der Herr, der Abraham erlöst hat, zum Haus Jakob. Jetzt wird Jakob nicht mehr beschämt werden und sein Gesicht wird jetzt nicht mehr erblassen. Denn wenn seine Kinder das Werk meiner Hände in seiner Mitte sehen, werden sie meinen Namen heiligen und sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. Und die mit irrendem Geist werden Einsicht kennen und Murrende werden Belehrung annehmen. Also wieder eine Vorschau auf eine Zeit, wo alles anders wird. Und sie verstehen werden und den Namen des Herrn heiligen. Das Problem hier war ja nicht, dass Gott sich von ihnen entfernt hat. Das Problem war, dass sie sich entfernt haben von Gott in ihrem Herzen. Und Gott ist wie der liebende Vater, der auf den verlorenen Sohn wartet und der sich in Jesus nach uns ausgestreckt hat, um uns zu retten, um uns Sicht zu geben. Auch geistig klar sehen zu lassen. Nicht nur äußerliche Religiosität. Das hat Jesus zu den Pharisäern übrigens auch gesagt. Ne? Ihr seid wie diese weiß getünchten Gräber, äußerlich alles okay, aber im Herzen fern von mir. Und deswegen wollen wir nicht schlafen, irgendwie geistig schlafen, wie das das Volk Israel getan hat. Ich lese euch noch einen Vers zum Abschluss aus dem Römerbrief. Oder vier Verse, eigentlich Römer 13, Vers 11 bis 14. Dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf erwacht. Manchmal können auch wir ein bisschen eingeschlafen sein. Als Christen, wo uns Gottes Wort nicht mehr so juckt, wo wir unser Leben nicht wirklich klar ausgerichtet haben auf das, was ewig zählt, auf das, was Bestand hat. Es ist Zeit, dass wir aufwachen. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lass uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Epheser 6, die Waffenrüstung Gottes. Lass uns anständig wandeln wie am Tag. Also ausgerichtet, richtig leben. Nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, diesen Dingen, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Also, wir leben in der Zeit der Gnade. Wir wissen, dass Jesus da ist, dass er mit uns leben will, dass er uns gebrauchen will, dass er sein Reich bauen will mit uns. Wir wissen auch, dass er wiederkommt. Und dann werden wir vor ihm stehen. Und wir werden Belohnungen empfangen oder auch nicht. Je nachdem, ob wir für ihn gelebt haben und wie wir für ihn gelebt haben oder nicht. Also lasst auch uns weise leben und wachsam sein in der klaren Ausrichtung. Amen.
Amen.
Will noch wer was hinzufügen? Lass uns beten. Vater, danke für dein Wort und ich danke dir, Jesus, dass wir dich haben können, dass wir wirklich verstehen können und Licht haben, was sonst niemand hat, Herr. Ich danke dir für die Gnade, weil es echt Gnade ist, dass wir dich finden durften. Das haben wir auch nicht aus uns selbst oder aus uns allein getan, sondern weil du uns gezogen hast, weil du Blindheit weggenommen hast. Und Vater, wir wollen auch beten für alle Menschen, für unsere Lieben ganz besonders, die dich noch nicht kennen, unsere Familienmitglieder. Wir beten auch für dein Volk, wir beten für Israel, für die Juden, die dich noch nicht bekehrt haben zu dir, die noch verstockt sind und blind sind. Wir beten, dass du sie zu dir ziehst, sondern die Augen öffnest und ja, sehen, dass du der Messias bist, der Retter. Wir beten auch für unsere Stadt, dass du Menschen zu dir ziehst. Ich bete für Samstag, wenn Michael und Jochen und Thomas wieder rausgehen, dass du sie segnest und dass du sie füllst und dass du Menschen zu dir ziehst. Geh mit uns her und bewahre uns in deinem Frieden. Lass uns klar und ausgerichtet leben auf dich. Danke, dass du uns befreist, Herr. Amen.
Amen.